Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
95% der Erwachsenen in Deutschland haben Parodontitis. Fast jeder ist betroffen, doch die wenigsten wissen, welche Auswirkungen diese Erkrankung auf den gesamten Körper haben kann. Denn Parodontitis ist weit mehr als Zahnfleischprobleme. Aktuelle Studien zeigen Zusammenhänge mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischen Entzündungsprozessen. Auch die Rolle bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer wird intensiv erforscht. Was ist heute wissenschaftlich gesichert? Wo liegt die Grenze der Evidenz? Und warum sollten wir uns alle dafür interessieren? Darüber sprechen wir heute mit einer richtig starken Frau, Dr. Anja Geißler. Sie ist Zahnärztin, spezialisiert auf Parodontologie und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zusammenhängen zwischen Mundgesundheit und unserer allgemeinen Gesundheit. Liebe Anja, herzlich willkommen bei Medizin Direkt. Schön, dass du heute da bist.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
Anja, die spannendste Frage erstmal vorneweg. Mhm. Jetzt haben wir ja in den Vorgesprächen auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Zum Zahnarzt mag eigentlich keiner gehen.
Leider ja.
Aber trotzdem hast du dich ja immer dazu entschlossen, dich genau auf die Seite zu stellen oder in diese Richtung zu gehen, Zahnärztin zu werden. Mhm. Wie kam es denn dazu und wie war bis jetzt so der Lauf des Lebens in dem beruflichen Gebiet der Zahnärztin?
Ich könnte jetzt ausholen und sagen, eigentlich wollte ich Musik studieren, aber man hat mich nicht gelassen, weil die alle gesagt haben, es ist brotlose Kunst. Und dann kam man da drauf, dass Zahnmedizin und auch Medizin allgemein ein Beruf ist, der, sagen wir mal, unabhängig ist örtlich und den du immer ausüben kannst und auch mit dem heutigen Thema mit KI nicht wirklich richtig gut zu ersetzen ist. Und wahrscheinlich haben meine Eltern damals schon gesagt, das könnte passen. Und das Handwerk hat mir schon immer ein bisschen Spaß gemacht. Und und dann habe ich gedacht, das wäre gar nicht so schlecht, obwohl das Studium ja so ein bisschen schwierig ist. Und das Arbeiten war dann wesentlich interessanter später.
Das glaube ich, das Studium ist relativ wahrscheinlich sehr theoretisch.
Die ersten Jahre schon. Und dann nachher wird's eigentlich gut, weil du früher als die Mediziner anfängst, am Patienten zu arbeiten oder am Bastelmodell.
Ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil das ist einfach der lange Weg, sonst der wird so ein bisschen verkürzt in der Zahnmedizin. Genau. Aber ist trotzdem, es ist Medizin und da gehen wir heute auch mal ein bisschen spezieller drauf rein. Wir starten heute auch ein bisschen anders an, ja. Ich werfe dir einfach mal die Zahl 50% hin. Wir haben es jetzt vorher schon so ein bisschen gehört. Ja. Warum sollte jedem Menschen diese Zahl mal anders bewusst werden?
Ich finde es schon kritisch. 50% von der Gesamtbevölkerung Deutschlands haben irgendwelche Probleme mit dem Zahnfleisch. Und das wissen die wenigsten. Und da muss man immer davon ausgehen, wen betrifft das und was macht das mit dem Körper? Und die wenigsten erkennen das. Wir wissen allgemein, insgesamt sind es 14 Millionen, die eine richtige Parodontose entwickeln. Und wir gehen weiter und sagen, Parodontitis oder Parodontose ist nicht nur eine Munderkrankung, sondern hat natürlich auch Auswirkungen auf den ganzen Körper. Mhm. Und das ist immer mein Anliegen, wo ich sage, 50%, da muss dann nicht nur ich drauf achten, sondern vielleicht auch viele andere Mediziner, die sich in speziellen Fachbereichen bewegen, sei es Kardiologen, sei es Diabetologen, sei es Neurologen, alle möglichen Fachbereiche, die dabei eine Rolle spielen. Man muss das vielleicht ein bisschen immer im Zusammenhang sehen, denn der Mund ist kein isoliertes Organ. Das ist die Eintrittspforte für alles.
Definitiv, ja. Wann hast du selbst realisiert, dass Parodontitis viel mehr als eine Zahnfleischerkrankung ist?
Ich habe vor 15 Jahren meinen Master für Parodontologie gemacht. Das heißt, dann machst du mein Zusatzstudium 2,5 Jahre und gehst an unterschiedliche Universitäten, musst eine Masterthese schreiben.
Das ist schon alleine Wahnsinn, dass es 2,5 Jahre nochmal
sind. Das war spannend. Und ich habe viel gelernt. Das war wirklich cool, tolle Uni. Aber es wird nicht vermittelt, was du noch behandeln musst. Und die Problematik ist dabei gewesen, ich komme aus diesem Studium und versuche das alles umzusetzen bei meinen Patienten Und bestimmte Sachen funktionieren einfach nicht. Und dann ist die Frage, was machst du? Du musst da tiefer gehen, du musst da schauen. Und wir Zahnärzte kriegen ja im Studium nicht dieses ganze Interdisziplinäre mit. Bei uns ist der Kopf und das hört hier auf. Und dann überlegst du, was machst du? Ich habe dann meinen Heilpraktiker gemacht, aber nicht, weil ich irgendwelche Sachen heilen wollte. Ein Heilpraktiker wird ja immer sehr differenziert betrachtet.
Das stimmt, ja.
Ich wollte die Zusammenhänge verstehen. Und das vermittelt das ganz gut in dieser Lehre des Heilpraktiker-Daseins. Da werden die Zusammenhänge anders beleuchtet. Und vielleicht ein kleiner Joke am Rande in der Vorbereitung für meine Heilpraktiker-Ausbildung, habe ich alle Folgen von Dr. House geguckt. Weil House macht Ursachensuche. Der macht nicht Symptombehandlung. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Und wir müssen Ursachensuche machen. Ja. Und dann bekommen wir auch bestimmte Sachen besser in den Griff.
Du hast gerade schon ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen. Mhm. Ich bin ja tatsächlich, wenn man die Folgen öfters gehört hat, der diesen Fan der interdisziplinären Medizin. Ich bin ja auch der Meinung, dass man da auch viel, viel mehr machen sollte. Ja. Hätte man vielleicht auch mal in der früheren Bearbeitung die Sachen besser diagnostiziert und befundet.
Ja.
Weil nicht, weil viele verschiedene Augen draufschauen, sondern weil eben Experten auf den jeweiligen Gebieten draufschauen und dann am Ende zu einer Entscheidung kommen. Deswegen finde ich auch, bin ich bei dir, Dr. House, genauso sensationell. Warum unterschätzt denn die Gesellschaft dieses Thema so sehr?
Es war nie präsent und es ist auch heute noch nicht präsent. Und das ist immer mein Anliegen. Ich würde gerne das ein bisschen breiter streuen. Und ihr arbeitet mit eurem Podcast, mit eurem Medium ja sehr stark interdisziplinär. Und das ist auch total wichtig, vor allem, weil die Mediziner, die in bestimmten Bereichen tätig sind, darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass es im Mund vielleicht doch ein paar Sachen gibt, die nicht so ganz passen. Und das wissen die wenigsten, weil sie alle immer nur auf ihrem Fachgebiet arbeiten und gar nicht mal nach rechts, nach links, nach oben, nach unten schauen.
Definitiv, wir haben es auch in der Folge zuvor gehört, dass ein Infekt im Mund dazu führen könnte, im schlimmsten Fall, dass eine Prothese mal gewechselt werden müsste am Knie und
Hüfte. Genau, das sind also Bakterien, die streuen, richtig.
Sieht man einfach wieder, was da eigentlich für Auswirkungen da sind. Oder auch anderes Thema, Sportler, bei denen, bei Eishockeyspielern weiß man es, da werden die Weisheitszähne schon bevor sie spielen gezogen, aber auch immer mehr Fußballer ja zahnbehandelt werden, aufgrund von Krankheiten, die sonst nicht nachvollziehbar waren, warum sie da sind und dann dir festgestellt worden ist, die kamen vom Mund. Und so.
Da gibt es aber auch eine Erklärung dafür. Also Sportler, Profisportler sind ja haben ein sehr saures Milieu, sind weitestgehend übersäuert und das siehst du natürlich auch in der Mundhülle. Es zeigen ganz einfache pH-Wertmessungen im Speichel. Und wir wissen, dass Bakterien, sowohl Parodontitis-Bakterien, also Zahnfleischerkrankungsbakterien, als auch Kariesbakterien, in einem pH-Wertbereich zwischen 5,4 und 6,2 Party feiern. Das ist für die Hochkonjunktur. Und wenn ein Sportler ständig übersäuert ist, dann hat er natürlich diese Infektionsgefahr extrem erhöht. Und ich weiß nicht, inwiefern bei Sportlern die Ärzte, die behandelnden Sportärzte darauf eingehen. Das war mal mein Ansehen, dass ich sage, wir machen pH-Wertmessungen in der Praxis und gucken, wo steht der eigentlich? Und kann man das irgendwie auf ein anderes Niveau bringen? Und dann entsteht natürlich diese Entzündung.
Ja, wäre mal ganz interessant. Ich werde das mal bei einem der nächsten Podcast-Folgen ansprechen, wenn wir mit dem DFB-Ärzte-Team zusammensitzen, ob man eigentlich auch mal da Schulungen macht im Bereich Zahnmedizin. Wäre mal ganz interessant. Aber jetzt gehen wir in die Richtung die unsichtbare Wunde an. Ja. Sehr, sehr spannendes Feld, sehr, sehr interessant. Du hast mir im Vorfeld ein paar Sachen dazu zugeschickt. Dann dachte ich mir, okay, wow. Du hast einen Vergleich benutzt, der mich wirklich überrascht hat. Du sagst, schwere Parodontitis könne man sich vorstellen wie eine chronische, offene Wunde von der Größe einer Handfläche.
Richtig.
Wie meinst du das?
Also in meinen Vorträgen ist das ein ganz einfaches Bild. Du hast eine Handfläche, die ist so groß, bei jedem natürlich unterschiedlich. Und es ist ja eine stille Geschichte. Und jeder, der eine offene Wunde hat an der Handfläche, der geht zum Doktor. Aber jeder, der, oder viele Patienten merken ja gar nicht, dass sie eine Wunde in der Mundhöhle haben. Zahnfleisch blutet ein bisschen, das ist ja auch nicht so schlimm. Mhm. Aber wenn ich ihnen sage, sie haben eine Bakterienlast, die so groß ist wie bei einer infizierten Handfläche, dann ist das Verständnis eigentlich klar. Dann kann sich auch der Laie, jeder Zuhörer kann sich das vorstellen, sagen, ups, das ist aber viel. Und gerade für die Mundhöhle. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass das streut, nimm das über den Speichel in die Blutbahn auf und geh in alle möglichen sämtlichen Gefäßorgane etc. Herzlichen Glückwunsch.
Spüren auch so viele Menschen nichts davon?
Das ist Silent Inflammation. Man kann das auch gar nicht beurteilen. Das muss der Zahnarzt wirklich diagnostizieren, ob da eine Parodontose, Parodontitis oder eine Zahnfleischerkrankung vorliegt. Da gibt es ja unterschiedliche Formen und Arten, aber es ist eine stille Entzündung, wie sie manchmal bei chronischen Entzündungen Zahnwurzeln entsteht. Da sagt der Patient auch, ich merke das ja gar nicht. Ja, aber das Röntgenbild sagt was anderes. Du stehst halt da.
Anja, ab welchem Punkt wird es denn medizinisch relevant?
Ab welchem Punkt wird es medizinisch relevant? Also du kannst das alles messen, du musst einen Bakterientest machen. Und wenn du weißt, du hast aggressive Formen da drin, die wirklich sich auswirken auf sämtliche Organsysteme, dann muss man handeln. Du kannst präventiv viel machen. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist ein Aufklärungsthema.
Jetzt kommen wir mal in den wissenschaftlichen Part rein. Finde ich ja mal sehr, sehr spannend, vor allem in der Kombination natürlich mit unseren Zuhörern und Zuhörern, die ja definitiv nicht wissenschaftlich normalerweise da drin sind und uns hören, damit sie eben so den Einblick kriegen in die Medizin. Wie gelangen denn eigentlich so Prozesse aus dem Mund in den restlichen Körper? Du hast es gerade schon vorher gesagt, Blutbahn in die sämtlichen. Genau. Aber kannst du es nochmal ein bisschen detaillierter erklären?
Du hast letztendlich in den Zwischenräumen, da gibt es ja letztendlich das Zahnfleisch. Unterm Zahnfleisch findet durch diese Parodontosebakterien ein Knochenabbau statt. Das nennt sich dann Zahnfleischtasche oder Knochentasche. Und in dieser Knochentasche lagern sich diese ganzen Bakterien ab, werden mehr und irgendwann hast du einen Bacterial Overload, Abgabe in den Speichel. Wir schlucken das, es geht allgemein Mund-Darm-Achse, Blutbahn und dann gelangt es in die Gefäße. Und dann wissen wir die weitreichenden Erscheinungsbilder wie Arteriosklerose, Herzklappeninfektionen, Endokarditis spricht man auch davon. Da sprechen wir dann schon von diesen Zahnkeimen, die speziell dafür verantwortlich sind.
Wenn man heute die drei wichtigsten Mechanismen beschreiben müsste, welche wären das annehmen?
Für die Prävention? Mhm. Die Mechanismen in der Prävention sind ganz einfach. Du gehst zum Zahnarzt, der Zahnarzt diagnostiziert das, der macht einen ganz normalen Periodontal Screening Index und sagt, du bist eventuell ein Proband, der macht einen Bakterientest, der macht eine professionelle Zahnreinigung, damit ist es aber nicht getan. Mit der professionellen Zahnung, wenn ich weiß, der Patient hat eine Erkrankung, der hat wirklich auch Knochenerkrankung und das wissen wir, dass dann die Zähne locker werden, gab es ja früher auch so Werbung, dann ist es halt so, da muss man was tun, damit man das stoppt, weil das hört nicht von alleine auf. Du musst etwas tun. Es gibt unterschiedliche andere Formen noch, es gibt ein sogenanntes Heritage, es gibt eine Vererbung, die spielt eine Rolle. Es gibt gentechnische Defekte, die wir haben, die man auch messen kann. In der glücklichen Lage sind wir mittlerweile. Und dann muss man darauf hinarbeiten. Das ist ein richtiges strukturiertes Therapiekonzept, was man hat.
Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu dem Part. Man hat es vorher im Intro schon ein bisschen gehört. Man hat es, wir haben es vorher auch schon zwei, drei Mal angeschnitten, den ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes.
Mhm.
Wenn wir wissenschaftliche Evidenzen betrachten, welche Erkrankungen sind denn heute am klarsten mit Parodontitis verbunden?
Ja, da gibt es Meta-Analysen dazu, das wissen wir auch. Und wir wissen, 85% erhöhtes Risiko haben Parodontitis, kardiologische Erkrankungen. Wir wissen, dass wir weltweit 743 Millionen betroffen haben, das ist viel. Und rein von der Kardiologie, wenn wir wissen, dass jeder zweite in Deutschland kardiologisches Problem hat, dann sollte man vielleicht die Mundhöhle mit der Bakterienlast nicht vergessen, weil das korreliert relativ nah oder eng miteinander. Das müssen die Kardiologen auch wissen. Wir haben dazu einen Podcast gemacht, ich glaube Folge 9, der Zahnpodcast von bald mit der Kardiologin Professor Dr. Dr. Richards, die das auch bestätigt hat. Die sagen, die Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen durch diese Plaques sind teilweise auch durch Parodontitis-Bakterien bedingt.
Wahnsinn.
Irre, ja.
Für die Leute, die den da nochmal reinhören wollen in den Podcast von mir, wir blenden hier oben den Code ein, dass sie direkt zur Folge kommen. Warum ist der Zusammenhang mit Diabetes so besonders spannend?
Es geht um Entzündungsmarker und es ist nun mal eine Erkrankung, die wir haben, Typ 1, Typ 2. Und dieser sogenannte HbA1c-Wert korreliert mit Entzündungsmarkern. Und es wäre schon gut, wenn die Diabetologen einfach auch mal den Patienten zum Zahnarzt schicken. Der Zahnarzt guckt genau, du hast eine Infektion. Und interessanterweise ist das wie so ein Ping-Pong-Spiel. Wenn der HbA1c-Wert, also der Langzeitblutzucker, hoch ist, kannst du die Uhr danach stellen, guckst du in die Mundhöhle und sagst, da stimmt auch was nicht. Also das ist bei 40-50% der Diabetikern der Fall.
Ist es tatsächlich so, dass man durch die Behandlung von Parodontitis den Blutzuckerwert verbessern kann?
Ja, da gibt es auch eine Studie dazu. Und das wird auch bei uns mittlerweile im Screening erfragt. Du hast einen Patienten und du fragst, hat der einen Diabetes? Und er sagt, ja, dann bist du auch dazu geneigt, den Blutzucker zu messen und zu kontrollieren. Das können wir ja in der Praxis. Das ist ja total einfach. Und jeder Zahnarzt sollte ein Blutzuckermessgerät haben. Dann kannst du das beobachten statistisch. Wenn die Entzündung runtergeht, geht auch bei den Patienten, die eine Parodontitis haben, der HbA1c-Wert nach. Und dazu gibt es Studien.
Wow. Kommen wir zu einem Teil, bei dem wahrscheinlich die meisten Zuhörer gerade aufhorchen. Alzheimer.
Oh ja.
Was genau haben Forscher im Gehirn von Alzheimer-Patienten gefunden, Anja?
Man geht davon aus, dass dieser sogenannte Porphyromonas gingivalis mitbeteiligt ist, weil er die Blut-Hirn-Schranke durchbricht, an der Bildung von diesen Amyloid-Plaques.
Ja.
Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt Studien dazu, die das genau analysiert haben. Und in diese Richtung geht es. Und das ist schon spannend, wenn man weiß und man fragt seine Patienten, gibt es auch in der Verwandtschaft, das mache ich immer, gibt es in der Verwandtschaft oder Eltern, die Alzheimer hatten, wenn ich einen Patienten habe mit einer Parodontitis, weil früher war das überhaupt nicht relevant. Und heute kommt dann die Antwort, ah ja, stimmt, meine Mutter, vielleicht ist da mal ein Screening gemacht worden mit diesen Bakterien. Ich sagte, stimmt, die hatte immer Zahnfleischprobleme. Höre ich ganz häufig. Und dementsprechend gibt es auch diese klinische Relevanz, aber man muss dazu sagen, es ist noch nicht komplett erforscht, aber es wird aufgehorcht. Und wenn du die LinkedIn-Sachen verfolgst, dann siehst du, die wissenschaftlichen Studien und die Analysen nehmen zu.
Ja, auch das Thema Alzheimer nimmt allgemein sowieso, Gott sei Dank, jetzt auch mal so ein bisschen Bewegung rein. Ich habe heute erst gelesen, dass man jetzt die ersten Studien abgeschlossen hat mit der KT-Zelltherapie zum Alzheimer, was wieder ein ganz anderes Thema ist, natürlich aber auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Aber schon faszinierend, dass man bei Alzheimer-Patienten dann erkannt hat, dass es so ist.
Ja, es gibt ja die Blut-Hirn-Schranke und irgendwie schafft dieser Keim das, da durchzukommen. Denn ein Gehirn kriegt ja keinen Schnupfen oder irgendwie sowas oder eine bakterielle Infektion oder so. Aber das ist spannend.
Eine Frage muss ich dir stellen. Hey. Wenn wir jetzt in 10 oder 15 Jahren hier sitzen, glaubst du, dass es tatsächlich eine Demenzprävention beim Zahnarzt auch gibt?
Partiell vielleicht schon, weil ich kann natürlich, wenn ich weiß, ich habe da eine Studie und es wird auch gelehrt, dann kann ich schon darauf eingehen. Und das ist ja für die Medizin ein absoluter Meilenstein, wenn ich da schon mal eins von diesen Multikausalitäten runterfahre. Weil der Faktor der Multiplikation der Ursachen macht ja die Erkrankung aus. Nicht ein kleines Medium, sondern es ist immer die Vielfältigkeit und die Menge der Ursachenfaktoren.
Ja, bei der Vorbereitung zu unserem Podcast ist mir ein Satz, zwei Wörter immer wieder entgegengekommen. Mhm. Silent Inflammation.
Ja, stille Entzündungen.
Ein Begriff, der aktuell ja wirklich überall auftaucht. Also kommt ja gar nicht mehr drum rum, wenn man sich da mit Zahnmedizin beschäftigt.
Ja.
Was bedeutet das eigentlich?
Silent Inflammation bedeutet, du merkst es ja nicht, dass du eine Entzündung hast. Geht ganz langsam, ganz still und ganz leise vor sich. Und du zum Beispiel ganz einfach, du putzt deine Zähne und sagst, okay, ja, ich habe jetzt so ein bisschen Zahnfleischbluten, ist ja nicht schlimm, das kann man schon haben. Aber gerade das spielt ja die Rolle als Entzündungserscheinung, als Inflammationserscheinung. Mhm. Und der Patient kann das gar nicht registrieren. Und das schreitet immer fort. Und diese Silent Inflammation wirkt sich halt auf die anderen Sachen aus, weil sie unerkannt ist. Silent, ganz still und leise. Und sie geht halt auf andere Organsysteme, auf andere Körperteile über.
Warum ist die Parodontitis ein Paradebeispiel dafür?
Ich glaube, wir achten zu wenig darauf. Das ist das Problem. Und es wird nicht erkannt, nicht rechtzeitig erkannt. Es werden keine bakteriellen Tests gemacht, die das Ganze auch ergebnisorientiert zur Behandlung führen. Und es wird zu wenig darauf geachtet. Es gibt nicht diese Prävention, die wir uns erwarten würden. Und dann haben wir diese Erscheinungen für den gesamten Organismus. Und dann haben wir diese Entzündungsmediator.
Jetzt haben wir ja auch immer viel, und wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber, über Biomarker.
Mhm.
Welche Biomarker können solche Prozesse denn sichtbarer machen?
Es gibt spezielle Blutuntersuchungen, die du machen kannst, Interleukinuntersuchungen. Es gibt zum Beispiel auch bei uns, das habe ich vorhin schon eingangs gesagt, diesen sogenannten AMMP8-Test. Da geht es um die Matrix-Metalloproteinase. Es gibt alles das, du kannst das Darmmikrobiom in Zusammenhang mit dem Mundmikrobiom setzen. Du kannst alles Mögliche machen an Stuhlanalysen, an Atemtests, um zu sagen, der hat irgendwas in der Mundhöhle. Wir haben in der Mundhöhle auch ein Mikrobiom.
Auf jeden Fall.
So, und das ist schon der erste Biomarker schlechthin. Was hat er denn da eigentlich noch nicht erforscht? Wir haben ja über 700 Bakterien da drin. Aber so ein paar sind sicherlich schon relevant. Und wie gesagt, Bluttests. Und ich glaube, vielen hilft, wenn sie wissen, was sie für Blutmarker testen müssen. Und da ist zu wenig Aufklärung da momentan. Ich habe bei meinen Patienten, die kriegen immer so eine Liste mit, wo sie zum Arzt gehen müssen und das ein Blutbild machen lassen müssen. Ich kriege nächsten Tag immer einen Anruf vom Arzt. Was ist denn das?
Mhm.
Also da ist wieder die Aufklärung nicht da. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
Eigentlich ja. Interessanterweise wäre jetzt so die nächste Frage von mir gekommen. Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass Zahnärzte Blut abnehmen?
Sie dürfen es ja mittlerweile.
Ja.
Es ist ja nicht so einfach. Und die Frage ist immer, wie ist die Labortätigkeit und wollen Sie das, kriegen Sie das überhaupt in den Ablauf unter? Also wir machen das schon, wenn es nicht anders geht. Aber in der Regel macht es das einfacher, das zum Hausarzt zu schicken. Aber der Hausarzt wird dann wach. Das ist doch das Coole an der ganzen Geschichte.
Auf jeden Fall. Und das ist ja wieder der Punkt, wo wir schon mal in diesen interdisziplinären Bereich reinkommen.
Mhm.
Und wo wir auch gleich so ein bisschen in das nächste Thema reingehen. Weil ich habe mir tatsächlich auch am Anfang Gedanken gemacht. So, du hast die Aussage getätigt, der Mund gehört zum Körper. Dann sagt jeder, ja klar.
Nee. Ja, natürlich.
Also logisch, aber medizinisch, es sind sehr komplett zwei Bereiche, die kommen, also wirklich sowas voneinander getrennt sind. Gibt ja auch, also jetzt mal so ein bisschen Insider-Wissen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine eigene zahnärztliche Kammer, es gibt eine normale Ärztekammer,
richtig.
Es gibt dann noch, die Abrechnungen sind auch komplett unterschiedlich, hat mit dem normalen Bereich überhaupt nichts zu tun. Die einzigen kleinen Schnittpunkte gibt es dann tatsächlich in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie, weil
ja,
die wiederum dann auf einmal in den, in den normalen medizinischen Bereich damit reingehen. Aber jetzt mal die Frage an dich, warum ist das so?
Ich kann das nicht beantworten, es wird im Studium leider nicht gelehrt. Und es gab immer eine ganz nette Episode, mein Schwager macht Hals, Nasen, Ohren. Kunde und der sagt immer, schöne Zähne haben sie, aber ihr Zahnfleisch muss raus. Und es ist so ein, ehrlich gesagt, komischer Spruch, aber er hat Wahrheit, weil viele gucken immer, ach, meine Zähne sind ja in Ordnung, schaut alles toll aus, sind gesund, keine Karies.
Ja.
Aber gerade das Problem liegt woanders. Und das ist ein Gewebe, was unterschätzt wird und was von vielen Ärzten auch unterschätzt wird. Und da würde ich gerne ansetzen wollen, das immer wieder die Leute wachzurütteln, ins Achtung zu stellen, sagt, ey, guck doch mal da drauf, ja.
Interessanterweise haben wir vorher schon mal drüber gesprochen, warum der Hausarzt eigentlich gar nicht nach dem Zahnfleisch schaut. Also,
es gibt, glaube ich, unterschiedliche Ursachen. Ja, ist schwierig. Erstens, glaube ich, hat er nur eine begrenzte Zeit, die er verwenden kann für den Patienten. Der Hausarzt guckt sich den Patienten an, der hat das und das Symptom und macht eine Symptombehandlung. Welcher Arzt hat heute Zeit, Ursachen zu Suche zu betreiben, Kausalität zu erfragen, zu erforschen? Wer setzt sich hin und sagt, das könnte es sein, das könnte es sein, das könnte es sein? Also wenn ihr jetzt Kopfschmerzen hast, gehst du zum Arzt und verschreibt dir die Tablette auf. Das kann aber unterschiedliche Ursachen haben. Das kann von der Halswirbelsäule kommen, das kann von Entzündung kommen, das kann Migräne sein, das kann alles Mögliche sein. Und das ist die Problematik. Das wird nicht gelehrt und da legen die auch nicht das Augenmerk drauf.
Das wäre jetzt wieder eine extra Folge mit unserem Gesundheitsministerium.
Sofort dabei.
Ja, definitiv. Da wäre ich auch sofort dabei. Interessant war tatsächlich so, warum misst denn der Zahnarzt eigentlich keinen Blutdruck? Weil, und dann habe ich auch mal ein bisschen drüber nachgedacht weiter. Naja, ich fülle beim Zahnarzt aus, welche Erkrankungen habe ich, Bluthochdruck und so weiter. Aber wenn er zum Beispiel steht, ich habe keinen Bluthochdruck, bin aber beim Zahnarzt und der würde den messen, dann würden wir vielleicht ja auch eher vorweise feststellen, dass jemand Bluthochdruck hat. Schon auch eine sehr interessante, finde ich, Art, wo ich sage, das könnte man vielleicht mal einführen. Also das ist jetzt nicht das wahnsinnig Schwierige, ein Blutdruckmessgerät anzuschließen während der Behandlung vor der Behandlung. Das hat ja jetzt auch gar nichts primär mit der Behandlung per se zu tun, sondern wenn ich zum Beispiel, und da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, wir haben ja in unseren Recherchen vorab mit einer sehr großen kassenärztlichen Versicherung Kontakt gehabt und einmal nachgefragt zu dem Thema Parodontitis.
Ja.
Was würdest du denn, und du bist ja jetzt da wirklich tief in dem Fach drin, es gibt ja diese Kostenübernahmen bzw. Anträge zur Kostenübernahme, die ja dann wirklich auch wieder bearbeitet werden müssen, was auch Zeit kostet und so weiter und so fort, von dir, deinem Team und so weiter. Von den ganzen, die genehmigt werden, was glaubst du denn, wie viele davon überhaupt in Anspruch genommen werden?
Ich glaube, dass schon viele in Anspruch genommen werden. Du kannst ja, du bei der gesetzlichen Krankenkasse stellst du einen Antrag auf Parodontitis-Behandlung und da hat es in den letzten Jahren schon Verbesserungen gegeben, auch was die Nachsorge anbelangt, Vorbehandlung, die Nachsorge, was wofür man dankbar sein darf.
Mhm.
Und wir haben es sogar geschafft in diesen Anträgen, weil es gab dieser Zusammenhang zum Diabetes, dass das per Screening erfragt wird, wie hoch der Blutzucker ist. Und den musst du mit eintragen. Und da geht's schon los. Du hast eine Blutzuckermessung. In der Praxis sollte sich auch jeder zahnfleischaffines, parodontalaffin zulegen. Und zum Bluthochdruck. Bluthochdruck hast du ja nicht immer. Du hast Patienten, die ein kardiologisches Problem haben und ein Zahnfleischproblem. Wahrscheinlich schon auch ein Bluthochdruck und dann macht es Sinn, das zu messen. Kleine Randbemerkung, viele sagen immer, ich kann ja Mundspüllösung nehmen. Mundspüllösung machen übrigens Bluthochdruck.
Mhm.
Unterschiedlicher Art, sollte man ein bisschen aufpassen. Das nur am Rande bemerkt und das wird zunehmend kommen, dass wir das machen müssen, machen sollen, machen dürfen in der Anamnese. Was sehr aussagefähig ist, aber es hat natürlich keinen Standardeinzug. Das ist schade, ja.
Definitiv.
Ja.
Warum ist denn Zahnfleischblut niemals normal an ihr?
Du würdest, wenn dir dein Finger blutet, würdest du dauerhaft blutet und sagst, da stimmt was nicht, würdest du sofort zum Arzt gehen. Wenn dein Zahnfleisch blutet und sagst, ach komm vom Putzen, ich habe eine zu harte Zahnbürste oder sonst irgendwas, schieß mich tot, keine Ahnung. Blutung, unphysiologisch, regelmäßig ist nicht normal. In keinem Körperteil. Auch nicht in der Mundhülle.
Ja, jetzt ist es ja so, dass viele sagen, okay, gut, ich habe das festgestellt, ich war beim Zahnarzt.
Ja.
Ich bin ja regelmäßig bei der Zahnreinigung.
Naja.
Warum reicht das nicht aus?
Reicht nicht aus. Du musst schon selber was tun. Also sorry, ich kann ja nicht zu dir nach Hause kommen und jeden Tag deine Zwischenräume sauber machen. Also wir wissen, die Patienten gehen regelmäßig zum Zahnarzt, die schauen lassen nachschauen, sie lassen unterschiedliche Zahnreinigungen machen. Da gibt es Qualitätsunterschiede, das wissen wir heute auch. Das hat monetären Charakter, muss man auch sagen. Was immer beachtet werden muss, ist, dass du 40% der Zahnflächen nicht erreichst mit der normalen Zahnbürste. Ich muss eine Zwischenraumreinigung machen. Egal wie, ob du einen Faden nimmst oder ob du ein Floss nimmst, ein Band, ob du ein Interdentalbürstchen nimmst. Da sitzt, auf Deutsch gesagt, der Dreck drin. Und da wollen die Bakterien, nehmen die Bakterien ihr Nährmedium her, ihr Futter. Die wollen ja irgendwas zu. Die wollen ja ein bisschen was haben. Ja. Und das setzt sich im Zwischenraum ab. Und das kriegst du mit der Bürste nicht raus.
Definitiv, ja.
Diese regelmäßigen Kontrollen. Und wir machen es halt so, dass wir entsprechend der Entzündungsmarker das Recall festlegen. Wann, wie oft sie kommen müssen. Es gibt Patienten, die müssen nur zweimal im Jahr kommen. Und dann haben die letztendlich wieder ein Reset gemacht, also auf Null gesetzt. Aber es gibt Patienten, wo du genau weißt, nach 3 Monaten ist diese kritische Bakterienflora wieder da. Und das kann man messen an Entzündungsparametern. Und dann sagst du, Kollege, alle 3 Monate, sorry, tut mir leid, aber du willst letztendlich gesund bleiben. Das ist der Anspruch.
Anja, jetzt haben wir ja viel über die Ursachen, die Möglichkeiten, die Gegenwart gesprochen.
Mhm.
Und wir wären ja nicht Medizin direkt, wenn man nicht auch mal in die Zukunft schauen.
Ja.
Welche Entwicklung fasziniert dich denn am meisten aktuell?
Ich finde es schon mal gut, dass wir, dass der Patient, also das kann ich jetzt in den letzten 30 Jahren beobachten, so aufgeklärt ist, dass er weiß, er muss regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Dass er auch weiß, er muss eine professionelle Zahnreinigung machen lassen. Dass er weiß, er muss selber was tun. Und wenn wir jetzt noch irgendwann ein Stückchen weitergehen und sagen, wir fangen einfach an, regelmäßig Interleukin-Tests zu machen, Genmarker-Tests zu machen, dann hilft das auch der Forschung. Wir machen Blutbilder. Das wäre mein großer Wunsch, dass das umgesetzt werden könnte. Klar, keiner macht das umsonst. Das wäre mein großer Wunsch, dass von den Versicherungen, von den Krankenkassen, wenn es eine Evidenz dazu gibt, auch bezahlt wird, dass das Einzug hält. Vor allem ist das ja eine gute Studiengrundlage.
Anja, jetzt haben wir, früher hatten wir immer
ja
den Punkt bei uns in Medizin direkt.
Ja.
Die Frage der Kleinen. Da hatten wir immer diesen Punkt auch drin. Wie sieht meine Versorgung in der Zukunft aus?
Mhm.
Sehr spannende Frage. Wie sieht denn die 10-Jahres-Zukunft aus? Wird es dann Standard sein?
Ja, man muss schon sagen, dass man ja schon anfängt in der Jugend mit Prophylaxe, mit Individualprophylaxe, was glücklicherweise auch von den gesetzlichen Krankenversichern gut bezahlt wird und was auch viel in Anspruch genommen wird. Und dann merken wir natürlich auch, wir haben sehr kariesfreie Gebisse in den letzten 20, 30 Jahren gehabt. Und die Frage ist immer, wo geht das hin, wenn jetzt noch diese Jugendlichen, die ein relativ kariesfreies Gebiss haben, regelmäßig ihre Zähne reinigen lassen und den Bakterien-Overload runtersetzen lassen, dann kannst du davon ausgehen, und das wäre meine Zukunftsvision, dass wir wenig Zahnverlust haben, wenig Zahnfleischerkrankung. Das bedeutet natürlich auch, der Erfolg liegt in der Prävention. Wir haben keine verlorenen Zähne, die Krankenkassen müssen keine Implantate bezahlen, visuelle Brückenprothesen etc. Das wäre meine
Vision. Aber Anja, du weißt ja auch, bei uns in dem System ist es so, Prävention wird nicht gezahlt, aber die Vollbehandlung, die zahlen wir dann.
So sieht's aus.
Beim Zahnarzt auch nochmal ein bisschen anders, weil da wird auch nicht alles angezahlt.
Ja,
aber
richtig.
Das ist ja tatsächlich, also wir haben jetzt, glaube ich, heute die Folge 135 oder sowas. Wir reden immer über Prävention und Möglichkeiten und das Problem, dass so langsam nicht übernommen wird.
Die Einsicht ist
schwierig,
nicht da.
Genau.
Muss der Patient selber agieren.
Anja, zum Schluss. Stell dir vor, wir haben ja eine sehr hohe Reichweite.
Mhm.
Und jetzt beispielsweise eine Million Menschen hören die Folge und du hättest eine Minute Zeit. Welche Botschaft würdest du ihnen mitgeben?
Geh zum Zahnarzt, lasst es untersuchen, achtet selber auf euren Körper und geht regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung. Dabei wird schon viel erkannt. Das wäre meine Botschaft.
Anja, faszinierend, das war unter einer Minute.
Danke.
Und wenn ihr jetzt aus dieser Folge nur eine einzige Sache mitnehmt, fragt bei eurem nächsten Zahnarzttermin nach dem PSI, Parodontitis Screening.
Mhm.
Es dauert nur tatsächlich wenige Minuten.
Richtig.
Also genauso lang, wie Anja jetzt euch die Botschaft gegeben hat.
Genau.
Kann aber Hinweise auf Prozesse liefern, die weit über den Mund hinausgehen. Anja, Zahnmedizin war eigentlich davor nie mein großes Thema. Und es ist auch ein Thema, wo ich mich immer sehr, sehr schwer tue zum Reinarbeiten.
Wer geht denn da gerne hin? Also sorry.
Definitiv. Aber du hast es mir sehr, sehr leicht gemacht.
Danke.
Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute Gast bei uns bei Medizin direkt warst.
Vielen Dank.
Und wenn ihr mehr von Anja hören wollt, dann findet ihr hier den Link direkt zum Podcast von der Anja. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend und vielen Dank, dass du heute Gast warst.
Ganz vielen Dank, hat mir echt Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Expertenwissen rund um Ihre Gesundheit finden Sie auf medizindirekt.com. Folgen Sie Medizin direkt auf Instagram, TikTok, Facebook und LinkedIn. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre Bewertung und Empfehlung. Bis zur nächsten Folge von Medizin direkt.